Guten Tag und herzlich willkommen im Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Thomas Michael Seibert und ich stelle heute die Frage, wie viel Zeit braucht Recht? Das klingt abstrakt und ist doch ganz konkret für alle, die von irgendeinem Prozess betroffen sind. Es macht einen Unterschied, ob eine Hauptverhandlung 3 Tage, 30 oder 300 Tage dauert. Und es macht einen ebensolchen Unterschied, ob ein Prozess nach 15 Jahren immer noch nicht beendet ist. Wegen der Hauptverhandlung gibt der Strafverteidiger Roman von Alvensleben Auskunft. Er verteidigt im sogenannten Reichsbürgerprozess in Frankfurt am Main. Ulrich Fischer widmet sich einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einem, man kann abstrakt sagen, komplexen Arbeitsrechtsstreit, in dem es eigentlich um eine Schadensersatzzahlung einer abgelehnten Bewerberin ging. Und Rechtsanwältin Dr. Silvia Freigner stellt schließlich sich der Frage, was wird aus der Unschuldsvermutung in Strafverfahren, in denen scheinbar von Anfang an alles feststeht. Am Ende kommentiert Carlos Gebauer, welche roten Linien im Medizinrecht inzwischen längst überschritten sind. Ich begrüße Roman von Alvensleben, Fachanwalt für Strafrecht und Strafverteidiger in einem der langwierigsten und größten Verfahren, die die Bundesrepublik derzeit zu bieten hat. Wir werden den sogenannten Reichsbürgerprozessen, wie sie heute meines Erachtens nicht ganz richtig genannt werden, eine spezielle Sendung noch im Dezember widmen, weil sich dort 3 Jahre Untersuchungshaft jähren. Ich möchte in diesem kleinen Vorspann-Interview eine Frage stellen, die ich als die Frage des Strafkammervorsitzenden gleich etikettiere. Das bin ich 10 Jahre lang gewesen und ich weiß, dass ein Vorsitzender in größeren erstinstanzlichen Strafsachen, in Großverfahren, die ich habe führen müssen, nicht nur einen Verhandlungsplan, sondern auch eine Idee haben muss, wie lange sie dauern. Das ist der praktischen Planung wie der organisatorischen Vorsorge geschuldet. Sodass die schlichte Frage heißt, wie lange wird der Prozess, das heißt die Hauptverhandlung, an der Sie, Herr von Alvensleben, in Frankfurt beteiligt sind, dauern? Wir können in den Kopf des Vorsitzenden nicht hineinsehen. Man kann nur überlegen, was ergibt sich aus seinen Handlungen, was kann der Beobachter daraus schließen. Was schließen Sie?
Ja, also ist natürlich ein bisschen Glaskugelbetrachtung, auch wenn Sie als ehemaliger Strafkammervorsitzender Ihren Plan hatten, erschließt sich dieser nicht zwingend für mich als Verteidiger von Heinrich den 13. Prinz Reuß. Ich habe so eine gewisse Ahnung, das Gericht klappert jetzt erstmal die Anklageschrift ab mit all diesen vielen unzähligen Fundstellen aus Chats, Telefonaten, TKÜG-10-Gesprächen und so weiter, um ein Bild zu bekommen, das dem entspricht, das die Anklagebehörde zeichnen möchte. Zwischendurch kommen natürlich immer viele Anträge auch auf Seiten der Verteidigung, die aus meiner Sicht auch gar nicht so wenig gehaltvoll sind, wie sie vom Generalbundesanwalt und seinen Vertreterinnen und Vertretern dort kommentiert werden. Das ist mal zum einen die Überlegung Reichstagssturm, das spielt ja eine zentrale Rolle in diesem Verfahren. Da wird ja da behauptet, dass da eine Planung vorgelegen hat. Nun wissen Sie besser als ich, dass wir hier über ein abstraktes Gefährdungsdelikt reden. Das ist immer noch eine andere Betrachtung, wann beginnt die Strafbarkeit und so weiter. Aber letztendlich brauchen wir auch immer eine Gefahr. Was wird da noch für Beweis zu erheben sein über die Tatsache allein, was man aus Fotos, die haben wir ja schon gesehen, dass drei Leute im Reichstag waren in Begleitung, die haben da Flure fotografiert, historische Tafeln, dann mal wieder ein Aufzug von wie vielen Aufzügen es da auch immer gibt. Und daraus will man jetzt einen Plan für einen Reichstagssturm ableiten und behauptet sogar, es sei konkret. Ich persönlich habe mit einem Beweisantrag reagiert, mal das Gebäude auch in Augenschein zu nehmen mit den Gerichtsbeteiligten. Darüber ist noch nicht entschieden worden. Also, um auf die Frage zurückzukommen, der Senat arbeitet zunächst mal ein Beweisprogramm ab, das irgendwie sich an der Anklage entlanghangelt. Manchmal aber auch Dinge gar nicht anklagerelevant erhebt. Wir haben als Verteidiger dann häufiger mal die Frage, also die Kolleginnen und Kollegen, was sollte das jetzt? Warum haben wir das gemacht? Was ergibt uns das für eine zusammenhängende Schlussfolgerung? Haben wir irgendwelche Dinge, die wir daraus ableiten können? Die Problematik in diesem Prozess ist ja, dass wir keine konkreten Dinge haben, die man irgendwie vorwerfen kann. Wenn ich mich an andere Terrorverfahren erinnere, NSU-Prozess, da ist was in die Luft gebombt worden, da wurden Menschen getötet. Keiner will das. Beim RAF-Prozess sind, glaube ich, 68 Menschen ums Leben gekommen. In der Zeit, in denen dort Aktivitäten durchgeführt wurden, wir haben hier ja nichts Greifbares, was irgendwie einen Erfolg beschreibt, einen tatbestandmäßigen Erfolg. Also muss man da in irgendwelchen Fantasiegebilden rumarbeiten und die sind auch teilweise wirklich dann wieder, jetzt komme ich mal auf den Anfang zurück, glaskugelartig angelegt, weil die Protagonisten, die jetzt Angeklagte sind, natürlich in Sphären und Gedankenwelten unterwegs gewesen sind, die definitiv mir bis dato fremd waren und eben vielen anderen auch. Also, wo ist da die Grenze zwischen Spinnerei und Gefahr? Das ist die Frage. Und wie weit will die Beweisaufnahme noch sich drehen im Kreis und in Promillewerten fortbewegen, um welche Erkenntnis zu gewinnen?
Herr von Alvensleben, Sie geben uns einen plastischen Eindruck vom Fortgang eines Verfahrens, das vielleicht keine Richtung hat. Ich lese den Blog Prozessbeobachtungen bei Telegram mit, der inzwischen eine kriminalsoziologische Fundgrube darstellt, wenn man sich mit ihr beschäftigen wollte. Die Protokollanten dort sind beim 85. Verhandlungstag wohl angekommen und das betrifft keineswegs den Oktober oder gar November. Dauert immer eine Weile. Es werden nun viele Anträge auch der Verteidigung gestellt. Viele Anträge, wie Sie geschildert haben, zur Sinnhaftigkeit einzelner Verlesungen. Und bei der Prozessgestaltung frage ich mich, warum wird überhaupt live verlesen? Es gibt seit Jahrzehnten eigentlich das sogenannte Selbstleseverfahren, dass man für sinnvolle Dokumente in begrenztem Umfang den Beteiligten zumuten kann. Dieser Weg wird nicht gewählt, sondern offenbar die direkte Verlesung, die sinnvoll sein könnte, wenn die Angeklagten bereit sind, dazu etwas an Sinn zu ergänzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Zeitverschwendung.
Wir haben schon auch Anordnungen von Selbstleseverfahren. Teilweise werden die Dinge, die in den Selbstleseverfahren angeordnet worden sind, aber auch dann wiederum verlesen, weil es natürlich viele Stellungnahmen gibt. Die Verteidigerbank ist da sich einig, Dinge nach § 257 Absatz 2 zu kommentieren und regelmäßig Erklärungen zu den Beweiserhebungen abzugeben. Ich gehöre auch dazu, weil ich natürlich denke, dass Dinge, die man meint, aus diesen Chats herauslesen zu wollen oder aus den Telefongesprächen heraushören zu wollen und dann in eine bestimmte Deutung zu bringen, auch ganz anders belegen kann und einfach erklären kann, dass beispielsweise eine Äußerung von dem Mandanten am Telefon zu jemandem, er müsse jetzt nach Thüringen seine Truppen organisieren, natürlich verstanden werden kann irgendwie militärischen Kontext haben zu wollen. Aber das kann eben auch, und in dem Fall war es dann so, dass eben der Hausmeister ist und der Gärtner und dass es Redewendungen sind, die benutzt werden, die natürlich in dem Mosaikgebilde des Generalbundesanwaltes auftauchen müssen, weil die ein Bild sehen, was wir gar nicht wahrnehmen. Ich habe inzwischen schon mehr den Eindruck, da muss irgendwas rauskommen. Man kann ja das hier nicht alles so ganz umsonst gemacht haben. Und ich habe inzwischen auch das Gefühl, dass die Beweisaufnahme herausarbeitet, dass es unterschiedliche Gruppen oder Interessenströmungen gibt und dass es da gar keine Homogenität gibt. Dass jeder irgendwas teilweise auch wirklich geschwurbelt hat oder andere Überlegungen hatte und dass ein gemeinsam getragener Wille zur Gewaltbegehung und Gewaltausübung oder zur Erfüllung der Katalogtaten des Paragraphen 129a gar nicht vorgelegen hat. Das weiß ich auch bei meinem Mandanten einfach von ihm, weil ich nun so unzählig viele Gespräche geführt habe und weil es keinen konkreten Beweis oder Nachweis dafür gibt, dass jemals überhaupt sowas geplant war.
Lassen Sie mich noch einen Zusatz zur Verfahrensleitung machen. Wenn das so ist, wie Sie schildern, könnte man daran denken, einzelne Angeklagte abzutrennen und je nach Fortgang der Beweisaufnahme zu sagen, in Bezug auf diese oder jene Person lohnt sich eine Vertiefung und im Übrigen beenden wir einen Teil. Ist sowas absehbar?
Also ich würde es mir teilweise für den einen oder anderen oder die eine oder andere tatsächlich wünschen. Wir haben ja zum Beispiel die Lebensgefährtin meines Mandanten zum Zeitpunkt der Verhaftung, Kunsthistorikerin. Man muss ja auch mal gucken, was haben die Menschen da für Berufe gehabt? Sind die überhaupt vorbestraft und so weiter? Das werden sie als Strafkammervorsitzender auch immer ins Kalkül geworfen haben, auch bei der Würdigung von Persönlichkeiten und so weiter. Ich denke, dass es nach 3 Jahren Untersuchungshaftzeit, mein Mandant hat am 4. Dezember Geburtstag und feiert den dann tatsächlich erneut im Gefängnis und erneut die Weihnachtszeit, dass nach dieser Zeit schon mal tatsächlich darüber nachgedacht werden muss, dass man hier ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und sagt, wir können das auch gegen Einzelne beenden. Was soll denn am Ende dabei rauskommen? Selbst wenn man zum Schuldspruch kommt, was hat denn diese Kunsthistorikerin tatsächlich gemacht? Wir haben bisher gehört, dass sie häufiger mal Kaffee gekocht hat und vielleicht hat sie 1, 2, 3 WhatsApp-Nachrichten abgeschickt. Aber
sie gehört zu den Mitangeklagten.
Ja, sie gehört zu den Mitangeklagten als Unterstützerin. Prinz Reuß als Redelsführer, dann gibt es Mitglieder und dann gibt es Unterstützer. Und ich finde, das Maß ist langsam, auch was alle Überlegungen zur Verhältnismäßigkeit und so weiter betrifft, drüber. Auch das Lebensalter spielt eine Rolle. Die Motivation, man muss doch einfach mal gucken, diese 3 Jahre, das Lebensalter, die Corona-Zeit, die ja nochmal in einem besonderen Maße auch zur Isolation von Menschen und einer anderen soziologischen Betrachtung das Ganze in den Kontext stellt. Ich habe das auch beantragt, dass der Senat sich beraten lassen sollte, soziologisch, psychologisch, weil wir hier ja Menschen haben, die durchaus mit Denkgesetzen vertraut sind. Mein Mandant ist Ingenieur, Immobilienkaufmann, wir haben da eine Richterin, wir haben in München Leute, die gestanden sind, die auch als die sogenannten Zivilisten aus bestimmten, vielleicht auch von ihnen gar nicht kontrollierten Gründen in diese Situation hineingeraten sind. Also da ist viel aufzuklären, wenn man die Wahrheit finden will. Man könnte es aber auch abkürzen, einige abtrennen, insbesondere die bereits Kranken vielleicht doch mal rechtzeitiger abtrennen. In München soll auch ein Angeklagter nur noch 2 Stunden mit dann 2 Stunden Pause und dann nochmal 2 Stunden verhandeln können. In Stuttgart soll ein Angeklagter inzwischen in so einem Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren werden und so weiter. Die Menschen sind in einem gesetzten Lebensalter. Die haben natürlich auch ein Bedürfnis nach gesunder Ernährung. Ich glaube nicht, dass das im Gefängnis so geboten wird. Und all das sollte man mal berücksichtigen, um sich auch als Rechtsstaat gerecht zu erweisen.
Herr von Alvensleben, Wir nehmen diese pragmatische Aussicht zunächst als das Ganze und ich danke Ihnen für den zusammenfassenden Prozessbericht. Ich habe keine wirkliche Antwort auf die Frage erwartet, wie lange das Verfahren dauert. Es ist aber die lebenspraktische, wie Sie sagen, und auch die justizpraktische notwendige Frage, die gestellt werden muss. Und eine Abtrennung einzelner Angeklagter ist ein Gebot der Vernunft. Wir hoffen, dass es auch in diesem Verfahren noch Vernunft geben kann. Und ich bedanke mich für Ihre Auskunft. Einstweilen.
Vielen Dank.
Ich grüße Ulrich Fischer, den ständigen Arbeitsrechts-, Bundesverfassungsgerichts- und Spezialisten in schwierigen Rechtsangelegenheiten. Wir besprechen heute eine Entscheidung, die eigentlich eine kurze Notiz in den Nachrichten hätte werden können, aber sie hat sich als zu komplex erwiesen. Es handelt sich um einen, man könnte sagen, heute normalen Arbeitsrechtsstreit, der 2012 begann und bis zum heutigen Tage nicht entschieden ist, jedenfalls nicht abschließend. Wir haben uns die Entscheidung angesehen. Sie ist von einer dissertationsähnlichen Länge, die wir nicht erörtern können. Es handelt sich um Jurisprudenz. Ulrich Fischer sagte, nicht am Hochreck, sondern am Trapez. Wir zwei befinden uns am Boden und sehen, was die Akrobaten tun. Und das wäre die erste sehr schlichte Frage. Was ist das für ein Sachverhalt? Und welche Instanzen haben in welcher Folge darüber entschieden?
Ja, der Sachverhalt ist relativ einfach. Ende 2012 schrieb das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung eine Stelle aus im Bereich Umsetzung der Antirassismus-Konvention. Darauf bewarb sich eine Dame, die aber nicht angenommen wurde. Ausgewählt wurde von diesem evangelischen Werk ein deutsch-ghanaischer Mitbewerber, der Mitglied der evangelischen Kirche war. Die abgelehnte bzw. gar nicht erst in Betracht gezogene Bewerberin, die übrigens auf den schönen Namen Eggenberger getauft ist, war nicht und ist nicht in der Kirche. Und so erhob sie Klage zum Arbeitsgericht Berlin und dieses verurteilte das Evangelische Werk im Dezember 2013 zu einer Zahlung von 1.957,73 Euro, nachdem die Klägerin 9.788,65 Euro eingeklagt hatte. Die Parteien waren damit nicht zufrieden, gingen zum Landesarbeitsgericht und schon am 28. Mai 2014 wies das Landesarbeitsgericht Berlin die Klage der Klägerin insgesamt ab und ließ die Revision zum Bundesarbeitsgericht zu. Hier muss ich eine positive Bewertung der Arbeitsgerichtsstruktur in Berlin einfügen. Immerhin innerhalb fast eines Jahres zwei Instanzen durchlaufen. Das finde ich eine doch sehr beachtliche Leistung. Die Revision wurde eingelegt und am 17.03.2016 urteilte das Bundesarbeitsgericht, es könne diese Sache nicht selber entscheiden, sondern müsse sie, weil sie so komplex sei, dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Dieser Europäische Gerichtshof entschied am 17. September 2018 dahingehend, dass er der Auffassung sei, die deutschen Regelungen zur Antidiskriminierung seien im Hinblick auf das Merkmal Religion so nicht richtig. Die Vorschrift des § 9 Antidiskriminierungsgesetz sei nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden und das Bundesarbeitsgericht sei nun verpflichtet, diese Auffassung des EuGH bei seiner nun anstehenden Sachentscheidung zu berücksichtigen. So geschah es auch. Und im Oktober 2018 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass das evangelische Werk an die Klägerin 3.915,46 Euro zahlen müsse, Kostenverteilung 60-40, Klägerin 60. Daraufhin legte das evangelische Werk Verfassungsbeschwerde ein, die 6 Jahre später, am 29.09.2025, beschieden wurde im Sinne der verfassungsbeschwerdeführenden Diakonie. Das Bundesverfassungsgericht wies das Bundesarbeitsgericht an, den Fall neu zu verhandeln und dabei seine Rechtsprechung, wie sie in diesem Beschluss zutage trat, zu berücksichtigen. Irgendwann nächstes Jahr wird sich das Bundesarbeitsgericht mit dieser Zurückverweisung befassen und wird ein Urteil fällen. Es kann rechtskräftig werden, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass zur weiteren Sachaufklärung die Sache dann doch zurückverwiesen werden muss an das Landesarbeitsgericht Berlin. Mit anderen Worten, etwa 14 Jahre lang streiten wir um die Frage, ob ein kirchlicher Träger eine nicht in der Kirche seiende Bewerberin einstellen muss, die in dem Bereich tätig ist, Diakonie und Entwicklung. Und wir haben schon kurz gehört, welchen Umfang die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat. Es sind fast 250.000 Zeichen mit 287 Randziffern. Und wenn man sich daran macht, das zu lesen, besteht wirklich die Gefahr, dass man vom Hochreck oder auch vom Trapez abstürzt. Und das will ich weder uns noch unseren Hörern zumuten. Und deshalb werden wir nicht alle Finessen, alle Rechtsfragen, alle Probleme hier erörtern können.
Ich möchte eine Bemerkung aus der Randziffer 152 des Bundesverfassungsgerichts aufgreifen. Da steht, die Sache sei auf der Grundlage einer methodengerechten Auslegung des unionalen Fachrechts zu entscheiden. Und irgendwie fühle ich mich zurückversetzt in Vorlesungen zum allgemeinen Schuldrecht. Da gibt es auch den früher bekannten Grundsatz der Vertragsfreiheit, der vielleicht unmöglicherweise vorrangig zu beachten sei. Ist die Sache nicht einfach?
Naja, die Sache war einfach. Bevor die gesamte Antidiskriminierungsdiskussion über uns hereingebrochen ist, und sie ist ja primär durch die EU über uns hereingebrochen. Und warum ist sie in der EU entstanden? Weil es Probleme im Mitgliedstaat Großbritannien gab, nämlich in Nordirland zwischen den Katholiken und den evangelischen dortigen Bürgern. So, davor war es überhaupt kein Problem, wenn ein Arbeitgeber sagte, insbesondere dann, wenn er ein Tendenzarbeitgeber war, wie im vorliegenden Fall, nein, ich möchte bestimmte Mitarbeiter nicht einstellen. Und durch das Regime des Antidiskriminierungsrechts ist jetzt jeder Einstellungsvorgang hochkomplex und hochproblematisch. Mit der Folge, dass der an sich auch in den europäischen Verträgen geregelte Grundsatz der Vertragsfreiheit in wesentlichen Punkten teilweise ausgeschaltet, aber jedenfalls deutlich relativiert worden ist.
Der Hinweis auf den historischen Ursprung dieses Gleichbehandlungsgrundsatzes ist wichtig. Nachdem Großbritannien aus der Union ausgetreten ist, könnte man sagen, gewinnt dieses Gewicht doch eine andere Bedeutung oder hat es ein Eigenleben entwickelt, das man der Jurisprudenz ja dann und wann zuschreibt? Wenn sie einmal ein Problem erwischt hat und dabei ist, es zu entwickeln, lässt sie es nicht mehr los.
Genau das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Diese ursprünglich sehr geografisch und auch diskriminierungstechnisch, nämlich regionsbezogene Diskriminierungsdebatte, hat sich verselbstständigt. Und sie hat sich natürlich verselbstständigt auf den Flügeln des Zeitgeistes.
Der Zeitgeist wird beim Bundesverfassungsgericht im Übrigen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, beantwortet mit dem Artikel 140 Grundgesetz und einem Hinweis auf die Weimarer Reichsverfassung mit ihren religionsrechtlichen Grundsätzen. Diese Idee ist alles andere als neu und man könnte sagen, die ist seit 100 Jahren Lehrstoff. Offenbar scheint das hinter dem Zeitgeist keine Rolle mehr zu spielen. Und wir haben angenommen, dass die Jurisprudenz dann und wann ein Niveau behält, um sich vom Zeitgeist auch abzusetzen.
Ja, immerhin ist ja jetzt dieser Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen gestärkt hat, gegen den mehr oder weniger ausdrücklichen Willen des EuGH. So zu sehen, dass jedenfalls für die Bundesrepublik Deutschland der Selbstbestimmung der Kirchen aufgrund des Artikel 140 in Verbindung mit der Weimarer Reichsverfassung ein höherer Wert zukommt, als er in den EU-Verträgen vorgesehen ist, wobei das Bundesverfassungsgericht sich dabei auch übrigens, und das tut es auch, auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stützen kann. Auch in der Menschenrechtskonvention gibt es ja die Religionsautonomie und diese EuGMR-Rechtsprechung überlagert quasi jetzt von der Argumentation her die EuGH-Rechtsprechung ein ganz klein wenig. Also mit anderen Worten, wir werden jetzt mal schauen müssen, wie der EuGH damit umgeht, dass ihm vom Bundesverfassungsgericht eine gelb-rote Karte in Fragen Religion und Selbstbestimmung und Vertragsfreiheit gezeigt worden ist.
Das genau war der Grund, weshalb wir diese Sache hier erörtert haben. Und nach diesem Platzverweis können wir jedenfalls zwischenzeitlich das Interview über diese Sache beenden. Vielen Dank, Ulrich Fischer.
Gern geschehen.
Grüße Dr. Silvia Freigner. Sie führt eine Advokatur in Liechtenstein und ist in der Schweiz, aber auch in Österreich ansässig. In Erscheinung getreten ist sie zuletzt mit einer Veröffentlichung über die Unschuldsvermutung. Und dieses Stichwort gibt den Anlass für unser Gespräch. Vielleicht geben Sie uns zunächst mal einen Einblick in Ihre Meinung zur Geltung dieses hehren Grundsatzes, der zum Bestand des Rechtsstaates gibt, seitdem man ihn aufgeklärt nennt. Bevor der Angeklagte nicht verurteilt ist, gilt er als unschuldig, hat er so zu gelten? Das gesamte Geschäft der Öffentlichkeit, das zugenommen hat in den letzten 20 bis 30 Jahren, arbeitet genau in die entgegengesetzte Richtung. Was ist aus Ihrer Sicht daraus geworden?
Also wir müssen bei der Unschuldsvermutung zwei Aspekte trennen. Das eine ist, dass sie sich grundsätzlich an die Justiz richtet. Das heißt, dass der Angeklagte oder der Beschuldigte als unschuldig zu gelten hat, bis seine Schuld rechtskräftig bewiesen ist. Zum anderen aber geht es um die Berichterstattung von Strafverfahren in den Medien. Und da trennen wir die verfassungsrechtliche Sicht und die Regelung, wie über Strafverfahren in der Öffentlichkeit berichtet werden darf. Und im Verfassungsrang haben wir miteinander drei konkurrierende Grundsätze. Das eine ist die Medienfreiheit, also das Interesse der Öffentlichkeit, also sozusagen die Public Watchdog. Der zweite Grundsatz ist der Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes. Und der dritte Grundsatz ist eben die Unschuldsvermutung. Also auf der Ebene der Menschenrechtskonvention sind diese drei Grundsätze, die miteinander konkurrieren und sich oft auch ausschließen und abgewogen werden müssen. Und was jetzt die Berichterstattung betrifft, haben wir auch einfach gesetzliche Bestimmungen, wie zum Beispiel in Österreich, dass ein Ermittlungsverfahren nicht öffentlich ist. Und das ist aber zum Beispiel nicht im Verfassungsrang geregelt, heißt aber nicht, dass es geheim geführt werden muss. Das heißt, Informationen der Strafverfolgungsbehörden an Medien sind dann unter gewissen engen Voraussetzungen wiederum zulässig, sodass die Medien die ihnen über Artikel 10 eingeräumte Medienfreiheit als Public Watchdog ausüben können. Und was jetzt die große Diskussion immer ist, dass durch Berichterstattung, durch Aktenleaks, diese Unschuldsvermutung, die sich eigentlich an die Justiz wendet, in der Öffentlichkeit dahingehend verwässert wird, dass der Angeklagte oder Beschuldigte durch die Berichterstattung dann zum Schuldigen wird.
Wir haben einen Eindruck von allgemeinen Grundsätzen. Was sagen die für Ihre anwaltliche Arbeit? Hat das überhaupt mit dem Geschäft einer Strafverteidigerin etwas zu tun? Und wenn ja, wie können Sie im Einzelfall dagegen angehen, wenn das Gegenteil praktiziert wird?
Also wir wissen ja, Praxis und Recht sind nicht immer dasselbe. In der Praxis haben wir eben genau diese Situation, dass die Berichterstattung in einem Strafverfahren den Angeklagten oder Beschuldigten bereits in diese Ecke drängt, dass er schuldig ist. Und daher sagt man oft, die Unschuldsvermutung ist tot. Es ist aber so, dass es nicht ganz stimmt. Die Unschuldsvermutung ist nicht tot, sondern wir haben auf der Ebene der Berichterstattung einfach keine klare Regelung. Und dazu würde ich heute eigentlich gerne kommen, wie ist das in der Schweiz, in Österreich und Deutschland zum Beispiel geregelt. Zum anderen aber haben wir natürlich diese Praxis, dass selbst die rechtlichen Regelungen oft durchbrochen werden, indem Medien einfach berichten und es sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet und der Beschuldigte durch diese Berichterstattung in eine Situation kommt, wo er sich kaum mehr frei beweisen muss. Das heißt, unsere Praxis ist eigentlich, wie gehe ich in einer solchen Krisensituation, in einem Strafverfahren mit der Öffentlichkeit um, mit den Medien um, wie schütze ich meinen Mandanten, wie bilde ich Narrative, die ja dann oft wieder in einer Spirale sich wieder auf die Ermittlungsbehörde auswirken, weil auch die Ermittlungsbehörde dann Medienberichterstattungen liest und daraus sich eine Spirale ergibt. Die Schwierigkeit für Anwälte ist, wie kann ich in der Öffentlichkeit meinen Mandanten schützen, solange er entweder in einem Ermittlungsverfahren oder eben später dann auch in einem Hauptverfahren als Beschuldigter oder Angeklagter gilt?
Ich bin beharrlich. Was kann ich denn tun? Was tun Sie? Ist überhaupt eine Möglichkeit vorhanden, bei durchgestochenen Akteninhalten vorzugehen gegen die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Bei einer in Österreich tätigen Anwältin muss ich an den Fall Sebastian Kurz denken, der ja nun internationale und nationale Wellen geschlagen hat und in einem Strafverfahren mündete, das aufgrund von Ermittlungsergebnissen, auch von Akteninhalten, eine besondere Publizität hatte. Hat man da etwas tun können?
Also das sind eben, wie gesagt, diese zwei Welten. Was man tun kann, ist nur die Praxis, die Kommunikation mit den Medien, der Umgang mit den Medien, das Steuern von Narrativen. Das ist aber jetzt ganz unabhängig von der rechtlichen Handhabe zu sehen. Wenn wir über die rechtliche Handhabe sprechen, wie kann es zu Aktenleaks kommen und ist das überhaupt zulässig? Denn es ist zum großen Teil durch die gesetzliche Situation zulässig. Also kann ich sagen, rechtlich haben wir sehr bis kaum oder wenig Handhabe. Daraus erschließt sich, wie gehe ich in der Praxis damit um? Oder man geht den Weg, man fordert eine Gesetzesänderung und das ist natürlich sehr schwierig, weil wir müssen ja in der Praxis unsere Fälle betreuen und das andere ist natürlich ein Prozess, der sich an den Gesetzgeber richtet. In der Praxis kann ich nur so damit umgehen, dass ich mit den Medien in einem Austausch bin. Also das ist meine Praxis. Jeder Anwalt hat eine andere Praxis und ich glaube, man kann auch nicht sagen, wie ein anderer Kollege das machen soll. Meine Erfahrung zeigt, dass der Weg über die Medien, mit den Medien in einen Austausch zu gehen, ihnen auch Informationen zu geben, mit ihnen laufend Dinge auch auszutauschen, in einen kooperativen, aktiven, konstruktiven Austausch zu gehen, diese Berichterstattung leichter steuern und auch vom Narrativ her steuern kann, als wenn ich in die No-Comment-Strategie gehe. Aber rechtlich ist es sehr schwierig.
Sagen Sie uns gerne etwas zum rechtlichen Rahmen, wie er in der Schweiz und in Österreich sich darstellt.
Also wir haben die Situation in Österreich, dass sowohl Privatbeteiligte als auch Opfer als auch der Beschuldigte selber berechtigt ist, sofern es der Verteidigung dienlich ist, Aktenbestandteile zu veröffentlichen. Das heißt, er darf sie für seine Verteidigung nützen. Das heißt, er darf das einem Journalisten weitergeben und ein Journalist darf darüber auch berichten. Die Thematik ist dann noch eine weitere, dass aufgrund des § 7c Mediengesetz es auch eine Möglichkeit gibt, dass Datenträger, die aus einer Überwachung stammen, zu veröffentlichen, weil zwar die Überwachung geschützt ist, aber nicht, wenn die Daten aus einer Überwachung überspielt werden. Das heißt, wenn ich jetzt Daten, zum Beispiel Chat, die berühmte Chat-Affäre, wenn diese auf Datenträger überspielt werden, sind sie wieder Aktenbestandteil und dann können sie wieder veröffentlicht werden. Das ist eigentlich die größte Lücke im System in Österreich. In Deutschland haben wir die Thematik mit dem Zitierverbot, wobei in Deutschland, also das ist im § 353 deutsches Strafgesetzbuch geregelt, nur die auf die öffentliche Mitteilung von der Anklageschrift oder amtlicher Dokumente im Wortlaut sich die Bestimmung bezieht. Das heißt, die bezieht sich nur auf den Wortlaut, den ich nicht zitieren darf. Was ich aber sehr wohl darf, die sinngemäße Wiedergabe, die ist mir erlaubt. Das heißt, ich darf sinngemäß sehr wohl aus dem Akt zitieren und daher ist auch dieses Zitierverbot so eng auszulegen, dass es dann wiederum nicht praktikabel ist und nicht zum Schutz bietet. Und in der Schweiz habe ich eine Situation, dass Akten, die unter Verschluss sind, keinesfalls weder sinngemäß noch zitiert werden dürfen. Dort ist der Schutz am stärksten. Also wenn ich jetzt diese drei Systeme vergleiche, wir haben in Österreich gar keine Zitierverbote. In Deutschland habe ich eines, das sich aber nur auf den Wortlaut bezieht und in der Schweiz ist auch die sinngemäße Wiedergabe nicht erlaubt, wenn es sich um einen Verschlussakt handelt. Das heißt, in der Schweiz haben wir auch kaum diese Skandalberichterstattung wie zum Beispiel in Österreich und in Deutschland. Und die Problematik ist natürlich, dass wenn ein Verfahren über 10 bis zu 17 Jahren sogar manchmal dauert, über diesen Zeitraum hinaus dann auf dieser Basis berichtet werden darf. Und damit ist die Unschuldsvermutung dann sehr wohl gestorben, weil sie zwar sich an den Gesetzgeber richtet, aber durch die Berichterstattung die Unschuldsvermutung natürlich dann ihren Bedeutungsgehalt verliert, weil solange berichtet wird und alles ohne Konsequenzen und ohne Sanktionen in der Öffentlichkeit landet, der Beschuldigte natürlich dann als Schuldiger geführt wird und alle Konsequenzen davon zu tragen hat. Also sei das jetzt die Thematik seiner Bonität, die Thematik seiner Vertrauenswürdigkeit, das im beruflichen Leben, familiäres Leben. Das ist die Tragik.
Man hat es in Deutschland im Reichsbürgerprozess, so wie man ihn landläufig jetzt nennt, bemerkt. Die Angeklagten waren vom Zeitpunkt ihrer Verhaftung an öffentliche Personen und sind seitdem in den Medien verurteilt.
Ja.
Zu einem überwiegenden Teil. Man hört jetzt, nicht unbedingt in Bezug auf diese Verfahren, dass es Rechtsanwälte gibt, die sich nur der öffentlichen Darstellung, Litigation Counsel und welche netten englischen Ausdrücke es dafür gibt, widmen. Ist das der Weg, der notwendig ist? Oder kann ein Anwalt dann überhaupt noch etwas Sinnvolles machen?
Also Litigation PR ist ein ganz wesentlicher Aspekt in einer Verteidigung, wobei es immer darauf ankommt, welche Strategie ich verfolge. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die Zusammenarbeit mit den Medien einfach einen ganz wesentlichen Bestandteil darstellt. und nicht wegzudenken ist aus einer erfolgreichen Strafverteidigung und dass jeder Anwalt das beherrschen muss, weil wenn er sich ganz aus den Medien zurückzieht, natürlich auch der Eindruck entsteht, irgendwas wird schon dran sein. Also man muss in diesen Prozess sich einbinden und natürlich gibt es sehr viele PR-Berater, die das dann auch professionell machen, aber ich glaube, der Anwalt sollte es auch sehr gut beherrschen.
Sebastian Kurz ist am Ende freigesprochen worden.
Ja.
War die Litigation PR in seinem Fall schlecht?
Das kann ich nicht beurteilen. Jeder Anwalt wählt eine eigene Strategie und ist natürlich eine Person wie Sebastian Kurz, die international und überall bekannt ist, da reicht schon ein kleiner Artikel und man hat natürlich eine unglaubliche Reichweite und Breitenwirkung. Man kann, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, es kaum unterbinden, dass über ein Verfahren oder den Inhalt nicht berichtet wird. Da müsste man wirklich auf der Ebene des Gesetzgebers ansetzen und das ist eine wirkliche große Herausforderung.
Ja, ist das Ihr Ratschlag, Ihre Empfehlung am Schluss?
Ja, also ich habe eine sehr klare Empfehlung. Ein Ermittlungsverfahren ist ein nicht öffentliches Verfahren. Und wenn es als nicht öffentlich gehandhabt wird, das heißt, wenn man die Nichtöffentlichkeit auch wirklich in allen Rechtsebenen durchsetzt und einen Weg findet, wie man dennoch die Medienfreiheit und das öffentliche Interesse berücksichtigen kann, dann denke ich, ist es das einzige Mittel, um die Unschuldsvermutung dorthin zu bringen, wo sie eigentlich stehen sollte, weil solange gegen mich ermittelt wird, es nicht klar ist und es nicht klar ist, ob es zu einer Anklage kommt und keiner darüber berichten würde, würde es aus meiner Sicht wahrscheinlich auch viel weniger Strafverfahren geben, weil natürlich das Strafverfahren oft auch als Instrument genützt wird, um Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen, um Konkurrenten zu schaden. Also es wird ganz oft leider als Instrument genutzt und da sehe ich die Gefahr. Ist es realistisch? Ich würde sagen, nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu so einer Gesetzgebung kommt, aber es gibt die ganz klare Forderung. Ein zweiter Weg ist, dass man zum Beispiel jetzt für Österreich, dass man sagt, dass man den § 7c Mediengesetz so erweitert, dass er auch für Datenträger gilt. Das heißt, dass alles, was aus einer Hausdurchsuchung, aus einer Überwachung stammt, dass das nicht veröffentlicht werden darf oder mit einem sehr hohen Sanktionsmechanismus belegt ist. Das würde auch sehr helfen. Oder dritte Empfehlung, dass man Zitierverbote sehr eng auslegt. Also das ist die Ebene auf der Gesetzesgebung. Ich denke, dass es sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft, dass hier etwas gemacht wird, dass man sich dem annimmt, weil diese fast schon Usance der Vielzahl der Strafverfahren, über die in der Öffentlichkeit und in den Medien berichtet wird, untragbar geworden ist für sehr viele Menschen und auch für unsere Gesellschaft letztlich.
Frau Freigner, wir bedanken uns für ein klares Votum. Ich weiß, dass es den Streit nicht abschließt hinsichtlich des deutschen Paragraphen 353d. Gibt es genau entgegengesetzte Stellungnahmen, aber die Diskussion schreitet fort und Sie haben dafür einen wichtigen Beitrag geleistet. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Eine Rechtsnachricht des Tages besteht darin, dass die Hauptverhandlung in Magdeburg über die Anklage gegen den Attentäter auf dem Weihnachtsmarkt mit 46 Tagen terminiert ist, von denen einige möglicherweise inzwischen gestrichen sind. 46 Verhandlungstage angesichts eines Sachverhalts, den jeder erzählen kann. Und angesichts eines Sachverständigengutachtens, das deutliche Auskunft gibt. Man darf sich danach fragen, was und warum dieser Prozess so lange dauert. Eine andere Frage stellt abschließend Carlos Gebauer, nämlich eine solche, die seit 4 Jahren bisher zu keinem Verfahren geführt hat. obwohl alle Kenner des Medizinrechts sich fragen, wie das Verhalten der Verantwortlichen strafrechtlich wie zivilrechtlich zu beurteilen wäre.
Wenn das Medizinrecht rot sieht, als Europa und weite Teile des bis dahin für aufgeklärt, modern und zivilisiert gehaltenen Erdenrunds am Morgen nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Trümmer und Verheerungen blickten, die angerichtet worden waren, da traten nicht nur Politiker und Philanthropen zusammen, um dem Recht als Hoffnung für Menschlichkeit in Zukunft verlässlichere ethische Grundlagen zu verleihen. Neben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte setzte der Weltärztebund seine Deklaration von Genf, die als feierliches Gelöbnis an die Stelle des legendären Hippokratischen Eides trat. Die Generalversammlung des Bundes formulierte im September 1948 unter anderem Sätze wie diese: Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten respektieren. Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Krankheit oder Behinderung, politischer Zugehörigkeit, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patienten treten. Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Praxis ausüben. Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Der hohe ethische Anspruch des Berufsstandes und seiner Mitglieder, ihr Wissen nie wieder irgendwo für fragwürdige Experimente und überwältigende Methoden politisch einsetzen zu lassen, trug entsprechende Früchte in den Gesetzen der einzelnen Staaten. Dem marktschreierischen Quacksalbertum begegnete in Deutschland beispielsweise das Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens, das Heilmittelwerbegesetz, mit Regularien gegen das unzulässige Bewerben von Heileingriffen. In § 3 dort heißt es bis heute unter anderem: Unzulässig ist eine irreführende Werbung. Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor, wenn Arzneimitteln eine therapeutische Wirksamkeit oder Wirkung beigelegt werden, die sie nicht haben, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann, bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen Wirkungen eintreten, wenn unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben über die Beschaffenheit von Arzneimitteln oder über die Erfolge des Herstellers gemacht werden. Nicht einmal jenseits eines nur möglichen Irreführens darf das allgemeine Publikum über Arzneimittel informiert werden. § 10 des Heilmittelwerbegesetzes sagt: Für verschreibungspflichtige Arzneimittel darf nur bei Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern und Personen, die mit diesen Arzneimitteln erlaubterweise Handel treiben, geworben werden. Und § 11 ergänzt dazu unter anderem: Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel nicht geworben werden mit Angaben oder Darstellungen, die sich auf eine Empfehlung von Wissenschaftlern oder anderen Personen, die aufgrund ihrer Bekanntheit zum Arzneimittelverbrauch anregen könnten, beziehen. Verboten sind auch Werbeaussagen, die nahelegen, dass die Gesundheit durch die Nichtverwendung des Arzneimittels beeinträchtigt oder durch die Verwendung verbessert werden könnte. Der Katalog dieser gesetzlichen Verbote reicht noch sehr viel weiter. Man hat aber ersichtlich schon aus diesen wenigen Zitaten einen Eindruck, was das Gesetz uns sagen möchte. Dies vorausgeschickt sollte deutlich werden, warum der Medizinrechtler, und ich rede hier ausnahmsweise einmal von mir selbst verallgemeinernd in der dritten Person, irritiert, um nicht zu sagen entsetzt bis fassungslos war, in der Hochzeit der Pandemie Plakatwerbung mit Impfaufforderungen, mediale Dauerbeschallung mit Warnungen vor Nichtgebrauch, Heilungsversprechen und Glückszusagen oder Anreizsetzung mit prominenten Gesichtern zu gewärtigen. Die nicht verlangte Abgabe von Mustern oder Gegenständen im Zusammenhang mit Arzneimittelanpreisungen ist vom Gesetz untersagt. Wie konnte es also sein, dass Impfbereitschaft mittels Bratwurstgeschenken herbeimanipuliert wurde? Zwischen Schauspielern und Spaßmachern, Moderatoren und Sporthelden, zwischen Politikern und Kreisräten, zwischen Tierärzten und Wetterfröschen, Experten und Milliardären stach dann aber ein Typus besonders hervor: der Heilkundler im Gewand des Moralisten, die ethische Medizinerin im Scheinwerferlicht, die blonde Kompetenz am Bühnenrand, die Frau, die sich auskennt mit Wissenschaft und Comment. Alena Büx ist nicht nur rot betuchter Fernsehstar und Aufsichtsrat. Sie ist vor allem auch seit 2005 approbierte Ärztin. In den standardgebenden Musterbedingungen des deutschen Berufsrechts für Ärzte lesen wir: Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam in allen für den Arztberuf zulässigen Gesellschaftsformen ausüben, wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch unabhängige sowie nicht gewerbliche Berufsausübung gewährleistet ist. Berufswidrige Werbung ist Ärzten untersagt. Berufswidrig ist insbesondere eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung. Ärzte dürfen eine solche Werbung durch andere weder veranlassen noch dulden. Eine Werbung für eigene oder fremde gewerbliche Tätigkeiten oder Produkte im Zusammenhang mit der ärztlichen Tätigkeit ist unzulässig. Dürfen Ärzte nach diesen Regeln vor einem Millionenpublikum experimentelle Medikamente unkritisch lobpreisen? § 29 dieser berufsrechtlichen Regeln statuiert ein Zurückhaltungsgebot in der Öffentlichkeit. In Gegenwart von Patienten unter anderen Personen sind Beanstandungen der ärztlichen Tätigkeit und zurechtweisende Belehrungen zu unterlassen. Darf ein Arzt einen Fußballer öffentlich mahnen, sich endlich behandeln zu lassen? Und soweit Ärzte Leistungen für die Hersteller von Arznei oder Hilfsmitteln erbringen, zum Beispiel bei Anwendungsbeobachtungen, muss die hierfür bestimmte Vergütung der erbrachten Leistung entsprechen. Die Verträge über die Zusammenarbeit sind schriftlich abzuschließen und sollen der Ärztekammer vorgelegt werden. Was sind Leistungen in diesem Sinne? Die all diesen Regeln gemeinsame Stoßrichtung ist klar. Der ärztliche Wissensvorsprung darf nicht eingesetzt werden, um Mitmenschen zu bestimmten Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen gegen deren freie Autonomie zu bewegen. Im Gegenteil, hat nüchterne Zurückhaltung zu walten. Sachlichkeit und Respekt vor anderen, auch wenn es ärztliche Kollegen mit anderen Auffassungen sind. Medizinrechtlich ist der Geist der Demut und des Respekts, der vor 80 Jahren weltweit herrschte, anscheinend verloren gegangen. Wir müssen hoffen und beten, dass er sich schnellstmöglich wieder einstelle. Andernfalls drohen die psychologischen Überwältigungsmaßnahmen der Pandemie sich zu wiederholen. Das Recht und seine Garantie der Menschenwürde müssen den roten Tüchern des Alarms rational entgegengehalten werden.
Carlos Gebauer kommentierte: Die Frage nach der Zeit im Rechtsstaat begleitet diese Sendereihe und wir werden sie immer wieder stellen. Sie ist nicht nebensächlich. Es geht nicht schlichtweg darum, Gerechtigkeit in einem Verfahren zu erreichen, sondern auch darum, es in der Zeit zu beenden. Das sind Aufgaben allgemeiner Art. Sie dienen dieser Sendung, zu der wir Sie herzlich einladen, am nächsten Freitag im Kontrafunk. Mein Name ist Thomas Michael Seibert.